Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Nobelpreis, das ist die Auszeichnung der Auszeichnungen. Und seit diesem ersten Montag im Oktober 2022 gibt es in Leipzig einen Preisträger. Svante Paabo, Mediziner, Biologe, Begründer der Paläogenetik aus Schweden und Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig eben. Wozu er forscht und warum das Nobelpreis trächtig ist, das haben wir am Montag schon in einer Schwerpunktsendung berichtet. Und jetzt hat der Zeit für uns und die Deutschlandfunk-Hörerinnen und Hörer. Hallo, Herr Paabo.
Hallo aus Leipzig.
Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch noch einmal auch von uns aus dem Forschung Aktuell-Team zu diesem Preis der Preise ist es ja.
Vielen Dank.
Und dann könnte Ihr Tag ja im Moment aktuell wahrscheinlich gerne 36 Stunden lang sein. Wo erwische ich Sie denn jetzt vielleicht in Stunde 35 Ihres Tages im Moment?
Ja, ich versuche es irgendwie zu begrenzen und mache nicht alle Anfragen, die kommen. Aber das hier habe ich jetzt bevorzugt, vor anderen Sachen mit Ihnen zu reden.
Was für ein Wirbel ist das denn? Wie fühlt sich das jetzt an den Montag zurückblickend?
Ja, es ist natürlich ein bisschen überwältigt, dass ich erstmal angerufen wurde von der Nobelkomitee. Dachte ich fast, das ist ein Scherz. Jemand versucht, mich reinzulegen. Aber es klang dann alles ein bisschen zu ernst. Und dann war es zwei Stunden vor der Bekanntgebung in Stockholm. Dann habe ich mir das mit der Familie angeschaut über dem Web. Und als die es bekannt gegeben hat und meinen Namen gesagt hat, fang schon Telefon an zu klingen und vibrieren. Und das ging dann so weiter den ganzen Tag eigentlich.
Was wurden Sie am häufigsten gefragt? Das, was ich jetzt gefragt habe oder noch was anderes?
Es wurde viel gefragt, zu sagen, ja, wie fühlt es sich an, wenn ich die Nachricht bekommen habe, wurde oft gefragt. Es wurde oft gefragt, was bedeutet das jetzt für unser Verständnis von was den modernen Mensch ausmacht oder was bedeutet es medizinisch? Das waren wohl so die häufigsten Fragen.
Ich habe ja über Sie gehört, unter anderem, es gibt kaum jemand wie Sie, der den Neandertaler so in- und auswendig kennt. Wie läuft das, wenn man so tief in eine Sache eintaucht, also sich von Detail zu Detail hangelt? Lässt sich das beschreiben?
Es ist natürlich so, dass die tagtägliche Forschung besteht aus Details zu verstehen. Und man versucht dabei auch die großen Fragestellungen nicht zu vergessen. Aber tagtäglich kämpft man natürlich mit Details und Rückschlägen und Sachen, die nicht so ausfallen, wie man hofft. Und man versucht dann immer wieder Mut zu fassen und weiterzumachen. Das ist wohl so etwas, was typisch ist für die Forschung.
Sie haben das auch einmal in einem Beitrag bei uns in Deutschlandfunk Forschung aktuell geschildert, dass es da viele, viele Frustmomente gab. Wie überstehen Sie die denn? Was ist da Ihr Rezept, so dran zu bleiben?
Ja, ich würde sagen, es ist ja wirklich eine Teamarbeit. So eine große Triebkraft ist natürlich auch zu sehen, dass besonders die Studenten und Mitarbeiter, die am Projekt arbeiten, wollen schon vorwärts kommen und was in der Hand haben, was die der Welt erzählen können. Der Antrieb ist sehr viel, dass wir wollen was erzielen, auch für die Studenten. Die müssen ihre Doktorarbeiten, ihre Veröffentlichungen machen und deshalb macht man auch gerne weiter.
Sie haben am Anfang ja noch per Mikroskop gearbeitet, also 1984, als Sie zum ersten Mal Erbmaterial isoliert haben aus einer Mumie. An Computer war da noch nicht so zu denken. Wie wurden damals da die Gene untersucht? Wie haben Sie das gemacht und wie läuft das heute? Was für ein Quantensprung ist das seitdem?
Die allererste Fragestellung damals in den frühen 80er Jahren war ja eigentlich, kann DNA überhaupt überleben nach dem Tod? Es gab die Vorstellung, dass es sehr schnell, wenn man stirbt, das Erbgut abgebaut wird von Enzymen, die rauskommen in den Zellen. So, wir haben dann histologische Schnitte, also mikroskopische Schnitte gemacht von Geweben, von Mumien, die 1500, 2000 Jahre alt sind und die gefärbt mit einem Farbstoff, die aufleuchtet, wenn die an DNA bindet. Und da haben wir gesehen, dass besonders die Zellkerne, wo die DNA gespeichert sind in unseren Zellen, leuchteten auf. So, das war so der erste Hinweis, dass es scheint, dass DNA kann da überleben. Und darauf haben wir dann aufgebaut und weitergemacht. Das war schon ein wichtiger erster Hinweis. Und heutzutage ist das natürlich anders, besonders weil wir sozusagen wissen, wie wir da herangehen sollten. Man extrahiert jetzt von kleine Proben von den Knochen. Als wir angefangen haben, haben wir oft so ein halbes Gramm verwenden müssen. Jetzt ist es 10 Milligramm oder so, 10 Millionstel von einem Gramm. Das sind kleine Häufchen von Pulver so, wo wir extrahieren und dann es auch gewöhnlicherweise mehr per Roboter machen. Weil wir machen oft versuchen, sehr viele Extrakte zu machen und sind dann große Geräte, die Millionen und Milliarden von DNA-Sequenzen bestimmen, die wir dann in den Computer durchsuchen müssen, um zu sehen, zum Beispiel bei Neandertaler, ob es was Menschenähnliches gibt in einem Neandertalknochen oder ob es alles aussieht wie DNA von Bakterien oder Pilze, die da gelebt haben über Zehntausende von Jahren.
Und wenn Sie das jetzt machen, gibt es manchmal Momente, wo Sie sich zurücklehnen und dann sagen, das ist doch eigentlich ein wenig surreal auch, dass wir das alles jetzt so können?
Es gab dann und wann solche Momente. Ein solches Moment war sicher, wenn wir die ersten damals in 96 die ersten Neandertal-Sequenzen bekommen haben und eingesehen haben, das sieht wirklich aus als etwas, was kein jetzt lebender Menschen haben würde. So, da haben wir gleich eingesehen, das muss eigentlich vom Neandertaler stammen. Das war so ein Moment, wo man sagte, von einem Sekunde zum nächsten haben wir eingesehen, das stimmt wahrscheinlich. Wir haben zum ersten Mal DNA-Sequenzen von einer ausgestorbenen Menschenform.
Sie haben mit dieser ganzen Arbeit dann ja auch das Image der Neandertalerinnen und Neandertaler verändert, weg vom tumpen Keulenschwinger. Das kann man an vielen Stellen lesen. Ich komme aus den Kommunikationswissenschaften und Sie haben mit Ihrer Forschung da dann auch etwas angestoßen, wo wir aus den Kommunikationswissenschaften wissen, das ist aber auch schwer, so etwas zu verändern, so ein Bild, wenn neues Wissen auf den Tisch kommt. Wie sehr regt es Sie auf, dass das dann so lange dauert, bis sich so etwas öffentlich durchgesetzt hat?
Ah, da würde ich eigentlich nicht so sagen, dass es mich aufregt. Das ist ja auch ein Bild, das sich bei uns verändert. Und ich denke dann, die Einsicht, dass die Neandertaler sich mit Vorfahren von jetzt lebenden Menschen, von vielen von uns, von denen von uns, die ihre Wurzeln aus der Halbafrika haben, beigetragen hat, das Teil von unserem Familienstammbaum ist sozusagen, das ist eigentlich, was dazu führt, dass man kann sich nicht so distanzieren von den Neandertalern. Man sieht ein, dass die waren auch Menschen, die waren ein bisschen anders als jetzt lebende Menschen, aber nicht so sehr anders. Und das hat sich dann ziemlich schnell durchgesetzt in meinem Empfinden.
Das Image hat sich also schon komplett gewandelt.
Ja, komplett. Es gab ja immer eine Debatte darüber, wie sollen wir die Neandertaler verstehen? Waren die genau wie wir oder waren die ganz anders? Es war nie ein ganz eindeutiges Bild und es ist auch heute nicht so. Es gibt durchaus immer noch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber was sozusagen jetzt klar steht, ist, dass es gibt diese Mischung mit unseren Vorfahren. Es ist auch viel klarer, dass die Neandertaler haben eine Art Kunst gemacht, hat einige Technologien erlernt von den modernen Menschen, wenn die aufgetaucht sind. Und unterschiedliche Paläontologen bewerten das auch ganz anders.
Welche Frage ist denn für Sie gerade am größten? Was ist das, dem Sie jetzt im Moment hinterherjagen?
Also mich interessiert besonders im Moment oder seit ein paar Jahren eigentlich die genetischen Veränderungen, die bei den modernen Menschen entstanden sind. In der kurzen Zeit, in den halben Millionen Jahren oder so, seitdem wir uns getrennt haben von den Neandertalern. Genetische Veränderungen, die da entstanden sind und sich verbreitet haben zu allen jetzt lebenden Menschen. So Veränderungen, die uns alle vereinen wollte und uns unterscheiden von den Neandertalern. Und diese Liste ist nicht super lang. Und unter diesen Veränderungen verstecken sich dann höchstwahrscheinlich einige Veränderungen, die vielleicht wichtig sind für wieso der moderne Mensch und nicht der Neandertaler zu Millionen und Milliarden zu Individuen wurde, sich verbreitet über die ganze Welt und Technologie und Kultur entwickelt haben, in dem Ausmaß, das wir um uns sehen jeden Tag.
Und was denken Sie, wie nah sind wir schon an diesen Antworten dran?
Ich denke, da sind wir weit von den Antworten weg. Und ich denke auch nicht, dass es wird eine einzige einfache Antwort geben. Es wird sicher unterschiedliche Aspekte von dieser Frage geben, die unterschiedliche Antworten haben. Aber das ist sicher, was ich denke, spannend sein wird über den nächsten 5 oder 10 Jahren in diesem Gebiet.
Dann wird jetzt überall auch berichtet, dass ja schon Ihr Vater einen Nobelpreis bekommen hatte. Spielt das eine Rolle?
Ich würde denken, nicht besonders. Ich bin ja nicht mit meinem Vater aufgewachsen, sondern mit meiner Mutter. Sie hatte sicher eine große Rolle. Sie hat sozusagen mich sehr für Wissenschaft und Schule und so begeistert. Das war auch sicher teilweise beeinflusst von ihrem Verhältnis mit meinem Vater. Aber dass er gerade einen Nobelpreis bekommen hat, spielt sicher keine große Rolle.
Chemikerin war sie, oder? Habe ich mir das richtig gemerkt?
Ja, sie hat Chemie studiert. Sie kam aus Estland während des Krieges, hat Chemie studiert und als Chemikerin gearbeitet.
Und Sie selbst haben 1975 angefangen zu studieren und ich habe mal geschaut, in den 1970ern gab es eine große Studie, die zeigte beim Blick auf Nobelpreisträger, dass da schon die Frage der Herkunft, auch die Akkumulation von Chancen, also was hat man mitbekommen, wie Sie beschrieben haben, eine Leidenschaft für Wissenschaft vielleicht auch, eine große Rolle spielte. Es gab kaum zu der Zeit Preisträgerinnen und Preisträger, Preisträgerinnen ja ohnehin viel weniger, die einen anderen Kontext haben. Sie begleiten jetzt selbst schon seit sehr langer Zeit junge Forscherinnen und Forscher, das haben Sie vorhin auch geschildert. Hat sich seitdem genug getan? Also sind die Startchancen besser geworden, wenn jemand nicht aus so einem begeisterungsfähigen Umfeld kommt?
Es ist natürlich immer noch so und es wird immer so bleiben, denke ich, dass Eltern haben einen großen Einfluss darauf, was ihre Kinder dann machen. Manchmal machen auch die Kinder etwas in die Opposition zu den Eltern, aber das spielt sicherlich eine Rolle. Und Forscher sein ist ja nur sozusagen ein Beruf unter vielen. Es gibt viele andere tolle Sachen, die man machen kann im Leben. Es ist sozusagen fast ein bisschen überbewertet auch vielleicht. Man will ja, wenn man selbst Kinder haben, dass die Kinder glücklich werden, dass die etwas finden, das denen fasziniert und wo die zufrieden sind mit was die machen. Das muss nicht unbedingt das sein, was die Eltern gemacht haben.
Jetzt wissen wir von den Forscherinnen und Forschern, den Jüngeren, die mit Ihnen arbeiten, dass Sie sehr nahbar sind und dass Sie sehr detailfokussiert sind, dass Sie auch sehr genau mit auf die Dinge schauen, auch wenn es mal länger dauert. Was sagen Sie im Gegenzug? Was geben Sie den Menschen mit den Jüngeren, mit denen Sie arbeiten, wenn Sie da 3 Punkte haben? Was würden Sie sagen? Was vermitteln Sie?
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, man soll das machen, wofür man sich selbst begeistert ist. Dann macht man es auch gerne und gewöhnlicherweise gut. Man soll sicher sein selbst ein größter Kritiker sein. Versuchen, jeder Einwand oder Problem zu sehen. Am liebsten, bevor andere es sehen. Und dann innerhalb der Gruppe einander offen kritisieren und kritisch sein. Sodass, wenn man dann nach außen tritt mit seinen Sachen, man alle sozusagen kritische Punkte, soweit man es überhaupt kann, besprochen und bedacht hat.
Und dann eine große Frage. Sie sind jetzt in Leipzig am Max-Planck-Institut dort. Das war auch etwas, wo wir uns im Team gefragt haben. Wie haben die das damals geschafft, Sie dorthin zu bekommen? Was hat Sie nach Leipzig gelockt? Wie hat das die Max-Planck-Gesellschaft geschafft?
Ja, es war eine Riesenchance, mitzuarbeiten, ein neues, großes Institut zu gründen und die Arbeitsrichtung mitzugestalten. Und es gab schon viele Diskussionen, wo es hinkommen sollte in den neuen Bundesländern. Und Leipzig war schon da ein Top-Kandidat. Und es war wirklich toll. Gerade das Umfeld ist sehr toll. Es gibt ein Max-Planck-Institut in Dresden, mit denen wir viel zusammengearbeitet haben, Max-Planck-Institut für Zellbiologie und Genetik dort. Also es war keine schwierige Entscheidung. Es war auch eine Aufbruchsstimmung, das teilweise immer noch gibt im Osten, das besonders stark war damals. So, es war eine tolle, tolle Periode im Leben, das Institut hier aufzubauen.
Und dann meine abschließende Frage: Welchen Anteil hat das jetzt Ihre Arbeit in Deutschland, in Leipzig, an dem Stand all dessen, was Sie erforscht haben und dann an dem Preis auch?
Also, was wirklich entscheidend ist, ist die solide und langfristige Unterstützung, die man bei der Max-Planck-Gesellschaft bekommt. Weil wenn wir angefangen haben, das Neandertal-Genom zu sagen, wir wollen es sequenzieren, dann war das schon etwas, was auf 5 oder 10 Jahre angelegt ist. Und das ist sehr schwierig, so einen Forschungsantrag zu stellen in einem normalen Verfahren. So was total entscheidend ist, ist dieses langfristige Vertrauen, die man bekommt, ein Forschungsfeld zu verändern, aufzubauen. Das ist wirklich, was das ermöglicht hat.
Und das ist dann auch letztlich ein kleiner Appell, wenn es um Diskussionen geht. Wie kriegt man große Forschung oder wie schafft man große Forschung ohnehin an bestimmten Standorten oder übergreifend? Svante Paabo, Medizin-Nobelpreisträger 2022 und Wahlsachse als Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie jetzt Zeit für die Deutschlandfunk-Hörerinnen und Hörer und uns hatten.
Dankeschön, Spaß gemacht.
Und wer jetzt noch einmal ausführlicher hören will, wozu Svante Paabo forscht, was das Nobelpreiskomitee ausgezeichnet hat, der kann das in unserer Wissenschaft im Brennpunkt Sonderausgabe hören vom 3. Oktober, dem Montag dieser Woche, unter deutschlandfunk.de oder in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App unter Wissenschaft im Brennpunkt.